Es ist mir so eine große, große Freude, bei euch sein zu dürfen in der wunderschönen Schweiz. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, Lobpreis ist immer eine wunderschöne Sache, richtig? Lobpreis ist herrlich, weil wir singen demjenigen zu uns, der uns geschaffen hat. Und wisst ihr, meine Eltern kommen ursprünglich aus Damaskus, Syrien. Und in der arabischen Kultur ist es häufig so, dass du aus lauter Freude, aus lauter Liebe anfängst, Lieder zu singen. An Ort und Stelle erfindest du einfach Lieder. Und häufig war das so, wenn meine Geschwister und ich von der Schule nach Hause gekommen sind, hat mein Vater ein Lied angestimmt, dass er uns so sehr liebt und dass er so eine große Freude hat, dass wir jetzt wieder zu Hause sind. Und ich habe das auch übernommen. Meine Frau kann wahrscheinlich Geschichten darüber erzählen, wie häufig ich on the spot Lieder erfinde und einfach meine Freude an ihr so ausdrücke. Und ich glaube, das ist auch das Herz von Lobpreis. Das ist das, woher Lobpreis kommt. Wir besingen unsere Freude oder unsere Trauer, unseren Dank, unsere Hoffnung an den wir lieben. Jesus Christus. Und ich glaube, da ist so eine Schönheit, da ist so eine Wahrheit da drin. Aber ich muss ehrlich sagen, Lobpreis auf Schweizerdeutsch ist schon nochmal ein anderes Level an nice. Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, auch wenn ich manchmal nicht alles verstehe. Aber so ging es mir früher auch mit englischem Lobpreis. Ich habe nicht immer alles verstanden, aber trotzdem gefeiert. Ich habe mitbekommen, ihr wart schon die letzten Tage hier oder viele von euch waren die letzten Tage hier und hatten Bibelarbeit, Begegnungen mit Jesus. Und ich möchte heute auch über ein bestimmtes Thema reden, nämlich wer Gott begegnet, bleibt nicht gleich. Ich möchte euch gerne in meine Geschichte mit hineinnehmen, wie es in meinem Leben aussah. Und es war so, mein Vater ist in Damaskus aufgewachsen als Sohn eines syrischen Generals und er hat sich ständig nach dem Sinn des Lebens gefragt. Er hat sich ständig nach dem Sinn gefragt und worin er zu finden zu sein mag. Und er hat dann Geophysik in Syrien studiert, hat dort sein Diplom gemacht und ist dann einige Zeit später nach Deutschland gekommen in den 80er Jahren und hat in Deutschland Softwareingenieurwesen studiert. Und in dieser Zeit hat ihm jemand eine Bibel geschenkt. Und mein Vater hat die Bibel genommen, hat sie in sein Regal gestellt und 2 Jahre lang nicht darin gelesen. Und nach 2 Jahren hat er das Wort Gottes aufgeschlagen und hat angefangen darin zu lesen. Und ohne eine Kirche, ohne einen Pastor, ohne etwas dergleichen, hat sich Jesus ihm offenbart in seinem eigenen Wort. Mein Vater hat sein Leben Jesus Christus gegeben, er ist Teil einer Gemeinde geworden, hat dann kurze Zeit später meine Mutter kennengelernt. Sie haben geheiratet und so hatten wir Kinder das Privileg, in einem Haushalt aufzuwachsen, wo der christliche Glaube nicht nur Tradition war, nicht nur ein, so war es schon immer bei uns, sondern lebendig und erfahrbar und erlebbar. Und dementsprechend, ich hatte das Privileg, wirklich immer viel auch mit meinem Vater zu reden und ich hatte schon in einem sehr, sehr jungen Alter sehr viel Wissen über die Bibel, sehr viel Wissen über den Glauben und ich wusste, was richtig ist und was man als Christ machen soll und lieber nicht machen sollte und so weiter und so fort. Aber ich hatte ein Problem. Ich war überzeugt. Ich war überzeugt von meinem Glauben. Ich war überzeugt von dem, was ich mitbekommen habe und auch teilweise erlebt habe, aber ich habe gemerkt, dass mein Herz ein ziemlich, ziemlich hartes war. Ich war selten empathievoll. Ich war häufig sehr grob und sehr ungeduldig mit meinen Mitmenschen und am meisten hat sich das offenbart bei meinen Geschwistern. Ich habe 4 Geschwister und ich sage immer, wenn du wissen willst, wer du bist, frag einfach deine Geschwister. Weil sie erleben und erfahren die rohste Version deiner selbst. Wenn Höflichkeit kein Muss ist, wenn Geduld nicht gang und gäbe ist, du einfach sein kannst, wie du bist, so da hast du wirklich einen sehr, sehr guten Spiegel vor dir. Und ich habe das wirklich erlebt und ich bin dann einige Zeit später auf einen Bibelvers gestoßen im Johannesbrief und da heißt es, du kannst Gott nicht lieben und deinen Bruder hassen. Du kannst Gott nicht lieben und deinen Bruder hassen. Und ich habe mir gedacht, gut, ich hasse meinen Bruder ja nicht. Aber in einer anderen Stelle in der Bergpredigt sagt Jesus, selbst wenn du zu deinem Bruder sowas wie Idiot sagst, ist es vor dem Herrn so, als hättest du ihn getötet. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht, irgendwas passt nicht, weil eigentlich liebe ich ja Gott, eigentlich liebe ich ja Jesus, eigentlich liebe ich den Glauben, aber irgendwie, mein Herz ist immer noch so dunkel und irgendwie noch so weltlich, so wenig himmlisch. Ich bin dann, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, bin ich für ein halbes Jahr nach Hawaii und habe dort auf einem Bibelschulcampus gearbeitet, als Freiwilligenhelfer. Und in der Zeit habe ich das Wort Gottes gelesen, wirklich Vers für Vers. Und eine Sache, die ich jedem von uns hier empfehlen kann, die Bibel ist das unglaublichste Buch der Menschheitsgeschichte. Sie hat Zivilisationen gebaut und Strukturen, zerstörerische Strukturen zerstört. Die Bibel hat Leben verändert und Leben transformiert. Und häufig ist es so, dass wir die Bibel lesen wie ein Roman. Einfach Kapitel um Kapitel, Buch um Buch. Und das habe ich auch selbst jahrelang so gemacht. Und ich glaube nicht, dass das per se schlecht ist. Aber häufig ist es so, wenn wir die Bibel einfach nur so lesen, dann ist es so, wie wenn der Regen auf ein sehr dichtes Dach fällt. Am Morgen, wir nehmen die Worte auf, aber im Laufe des Tages haben wir schon wieder vergessen, was wir eigentlich gelesen haben. Und was ich in dieser Zeit gemacht habe, ist, dass ich wirklich die Bibel Vers für Vers gelesen habe. Die Briefe des Paulus Vers für Vers gelesen habe. Und nach jedem Vers ich angefangen habe, ins Gebet zu gehen und den Herrn aktiv zu fragen, okay, was bedeutet dieser Vers im tieferen Sinne? Welche Wahrheit verbirgt sich hinter dem, was darin steht? Und ich habe gemerkt, dass die Worte der Bibel, die Verse der Bibel nicht mehr wie Regentropfen auf ein dichtes Dach gefallen sind, sondern wie Regentropfen auf einen offenen und trockenen Boden. Und mein Leben hat sich angefangen zu transformieren. Ich habe in diesem Moment, als ich angefangen habe, die Bibel wirklich zu lesen als ein lebendiges Buch, habe ich angefangen zu erleben, was es heißt, wenn man nicht mehr aus dem Glauben der Eltern schöpft, aus dem Glauben der Vorfahren schöpft, sondern eine eigene Beziehung, eine eigene lebendige Beziehung mit dem Herrn und Macher dieser Welt hat. Es hat mein Leben grundlegend verändert. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott den Menschen begegnet und ihr Leben grundlegend verändert. Ich weiß nicht, ob du hier bist und hier sitzt, und du hast schon einige Tage hinter dir oder noch einige Tage vor dir, je nachdem, wie alt du bist. Und ich persönlich habe aber erlebt, dass es völlig egal ist, wie alt wir sind. Gott kann uns immer noch begegnen. Und die Bibel ist voll davon. Sei es jung oder alt, arm oder reich, Gott kann uns begegnen. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht aus Johannes 5. Und ich möchte mit Johannes 5, Vers 1 anfangen. Falls du deine Bibel hast, schlag sie gerne auf. Falls nicht, dann versuch nicht abzuschweifen, während ich vorlese. Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder und Dürrer. Jesus ist an einen Ort gekommen mit einer Menge an Lahmen, an Kranken, an Blinden und an dürren Menschen. Und für mich ist das nicht nur, was hier in dieser Geschichte passiert ist, es ist eine Offenbarung von dem, wer Jesus ist und was er gemacht hat. In Philipper heißt es, Jesus hielt es nicht für einen Raub, sich seiner Gottheit zu entledigen und Mensch zu werden. Jesus ist in diese Welt gekommen, eine Welt voller Kranker, Lahmer, Dürrer und Blinder, nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wenn wir noch keine Begegnung mit Jesus hatten, wenn wir unser Leben nicht Jesus gegeben haben und Jesus wohnhaft wird in unserem Herzen, dann haben wir noch nicht gelebt. Das Leben ist in vielerlei Hinsicht häufig ein ständiges Streben nach der Erfüllung des Herzens. Und wir sehen und wir suchen es in allerlei Dingen. Und ich habe viele Freunde, die keine Beziehung zu Jesus haben. Und ich sehe es immer wieder, wie sie ihr Herzensloch füllen möchten mit verschiedenen Veranstaltungen, mit Alkohol, mit Frauen, mit Drogen, mit der Karriere, mit Erfolg in dem, was man tut. Und es ist immer wieder ernüchternd. Es ist immer wieder ernüchternd. Und ich persönlich, ich habe eine lebendige Beziehung mit Jesus, aber vielleicht ist es bei euch auch so, ich muss immer wieder aufpassen, dass Jesus auch in der Fülle meines Herzens bleibt. Und dass ich nicht anfange, wieder nach anderen Dingen zu suchen und eine Erfüllung in anderen Dingen zu finden. Wisst ihr, ich habe eine große Freude an Autos. Ich liebe Autos, okay? Und als ich Student war, hatte ich nicht viel Geld, aber ich hatte das Privileg, in Stuttgart aufzuwachsen. Und in Stuttgart gibt es Mercedes-Benz. Und als Student hast du die Möglichkeit, im Sommer immer bei Mercedes zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht als Gabelstaplerfahrer in den Werken. Und du wirst dort außerordentlich gut bezahlt. Also das war schon so, ich weiß nicht, ob das ja, vielleicht für Schweizer Verhältnisse nicht ganz so gut, aber ich habe dort auf jeden Fall gutes Geld verdienen können. Und wisst ihr, ich habe einen grünen Renault Twingo aus dem Jahr 2000 gefahren zu diesem Zeitpunkt. Und das Auto war schön, das Auto war gut, aber es war nicht mein Traumauto. Und dann nach diesem Sommer, als ich bei Mercedes gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich mir ein richtig gutes, ordentliches Auto. Und ich habe dann im Netz gesucht, habe viele Inserate angeguckt und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass mein Herz so voll war nach dieser Suche, nach diesem Auto. Und dann habe ich eine schöne Mercedes C-Klasse gefunden, die in mein Budget gepasst hat. Und dann sind wir dahin und wir haben uns das Auto angeguckt. Und ich konnte nicht glauben, dass wir jetzt wirklich für mich ein Mercedes kaufen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann hatte ich das Auto bei mir und ich habe gedacht, ja und was jetzt? Das Streben nach der Sache war so viel besser als die Sache. Und ich glaube, die meisten von uns kennen dieses Gefühl. Ich weiß nicht, ob es bei dir ein Auto war, vielleicht war es bei dir eine Wohnung oder ein Haus, eine Tasche, ein Urlaub. Aber wir Menschen, wir sind nicht zufrieden oder selten zufrieden mit dem, was ist, wenn nicht Jesus die Fülle unseres Herzens hat. Jesus ist gekommen an diesen Ort, voller Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Und da heißt es, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Wisst ihr, wenn wir Menschen fragen, willst du gesund sein? Dann sagen in der Regel alle Menschen ja. Willst du loslassen von Dingen, die dir nicht gut tun, dann sagen in der Regel alle Menschen ja. Aber trotzdem ist es so, dass viele von uns Dinge festhalten, die nicht gut sind. Sei es Unvergebenheit, seien es schlechte Gewohnheiten, seien es vielleicht sogar auch Dinge, die wir in aller Leichtigkeit abgeben könnten und vielleicht sogar sagen, dass wir sie auch abgeben wollen, aber wir geben sie dennoch nicht ab, weil sie Teil unserer Identität geworden sind. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, diesem einen Verwandten aus meiner Familie, dem habe ich jetzt schon seit vielen Jahren nicht vergeben. Und ich will ihm vergeben, aber ich kann ihm nicht vergeben. Irgendwie ist es Teil zu meinem Leben geworden, diese Unvergebenheit in meinem Herzen zu tragen. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich habe diese eine schlechte Gewohnheit. Und ich sage zwar immer, ich will diese Gewohnheit loswerden, aber ich mache kaum etwas dafür. Weil sie irgendwo in einer perfiden Art und Weise Teil meiner Identität geworden ist. Ich bin derjenige oder ich bin diejenige mit dem und dem Problem. Weil es schon so lange Teil von uns war. 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Vers 6, als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm, dass es schon so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die Jesus Christus jedem von uns stellt. Kurze Frage an das Technikteam: Ist die Uhrzeit hier richtig? Habe ich noch 5 Minuten? Okay, also, ich muss zu meinem Punkt kommen. Die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Das ist eine Frage, die Jesus Christus jedem von uns stellt. Mit seinem Werk am Kreuz hat Jesus Christus diese Frage an die gesamte Welt gerichtet. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Mit dem Werk am Kreuz und dem leeren Grab hat Jesus Christus jedem Menschen auf dieser Welt die Frage gestellt: Willst du gesund werden? Und jeder von uns hat individuelle Probleme. Jeder von uns hat ein individuelles Leben mit eigenartigen Hürden und Schwierigkeiten und Widrigkeiten. Aber jeder Mensch auf dieser Welt hat ein und dasselbe grundlegende Problem, nämlich Trennung von dem Schöpfer selbst. Und dieses grundlegende Problem konnte gelöst werden durch das Werk von Jesus Christus alleine am Kreuz. Und was dieses Werk im Grunde genommen sagt, ist: Willst du, dass Jesus Christus dir begegnet, dass er wohnhaft wird in deinem Herzen und dass er der Herr und der König deines Lebens ist? Wisst ihr, der christliche Glaube ist sehr, sehr einzigartig. Der christliche Glaube ist keine Philosophie. Der christliche Glaube ist kein Mantra, das man ständig wiederholt. Der christliche Glaube ist so viel mehr als ein Wissenspool an Dingen, die man wissen sollte. Wisst ihr, ich habe christliche Apologetik studiert und in meinem Studium habe ich folgende Sache gelernt, die ich gerne mit euch teilen möchte. So ziemlich jede Weltanschauung, so ziemlich jede Religion auf dieser Welt verlangt eine von diesen drei Dingen, zwei von diesen drei Dingen oder drei von diesen drei Dingen von ihren Nachfolgern. Erstens, du musst das und jenes wissen, damit du der wirst, der du sein sollst. Zweitens, du musst das und jenes fühlen, damit du der wirst, der du sein sollst. Und drittens, du musst das und jenes tun, damit du der wirst, der du sein sollst. Das Einzigartige an dem christlichen Glauben ist, dort, wo alle anderen Weltanschauungen aufhören, dort, wo alle anderen Religionen aufhören, da beginnt der christliche Glaube, nämlich im Sein. In 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es: Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ein neues Sein in Jesus Christus. Das, was wir Christen tun, das, was wir Christen machen, ist nicht, weil wir versuchen, jemand zu werden, der wir noch nicht sind. Sondern weil wir jemand Neues geworden sind, ist unser Handeln verändert, ist unser Handeln transformiert. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes, wie es in Galater 5 heißt, Verse 22 und 23, Liebe, Freude, Frieden, Langmut und so weiter und so fort. Es sind nicht Dinge, die wir uns mit Disziplin erarbeiten müssen, es sind Dinge, die aus einem Leben mit Jesus Christus natürlich hervorkommen. Ein Apfelbaum muss sich nicht anstrengen, Äpfel zu tragen. Es passiert einfach unter drei Bedingungen: gepflanzt in nährhaftem Boden, ausgesetzt von Wasser und von der Sonne. Vielleicht ein paar mehr, also ich habe keine Agrarwissenschaften studiert. Aber wenn wir gepflanzt sind im lebendigen Wort Gottes, ausgesetzt von dem Licht der Welt Jesus Christus und bewässert vom lebendigen Wasser des Heiligen Geistes, dann kommen die Früchte ganz von allein. Ich lade uns ein, aufzustehen. Und ich möchte gleich mit uns ins Gebet gehen. Und ich möchte all das auf eine Sache herunterbrechen. Jesus hat gefragt, willst du gesund werden? Und der kranke Mann hat gesagt, hey, ich habe niemanden, der mich in dieses Wasser trägt, wenn es plätschert, und dementsprechend kann ich nicht gesund werden. Jesus fragt, willst du gesund werden? Und der Mann antwortet mit seinem Weltverständnis. Er sagt, ich kann nicht gesund werden. Ich habe nicht die Beziehungen, die ich haben sollte. Ich habe nicht die Lebensumstände, die ich haben sollte, um gesund zu werden. Und Jesus Christus sagt, nimm dein Bett, steh auf und geh. Und was dieser Mann gemacht hat, er hat gehorcht. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey Christian, in meinem Leben sind Dinge passiert, da kann keine Heilung stattfinden. Und vielleicht hast du auch recht, weltlich gesehen kann keine Heilung stattfinden. Aber unser Gott ist ein Gott, der über den Dingen dieser Welt steht. Unser Gott ist ein Gott, der Dinge machen kann, die kein Mensch machen kann. Und was unsere Aufgabe dann ist, ist ihm zu gehorchen. Nicht aus Angst, nicht aus Furcht, sondern aus Liebe. Weil Gott ist Liebe. Wir werden gleich in den Lobpreis gehen. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir die Zeit im Lobpreis nutzen, über die Liebe Gottes nachzusinnen. Und dass wir uns bewusst werden, was der Herr Jesus Christus freimütig und freiwillig am Kreuz von Golgatha getan hat. Dass wir erkennen, dass der Glaube an Jesus Christus keine bloße Philosophie ist, keine bloße Theologie, sondern erlebbar und erfahrbar. Ich habe es erlebt, Millionen und aber von Millionen in den letzten 2000 Jahren auch. Und heute kann es wieder passieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich würde gern zum Abschluss beten. Jesus Christus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir für die Realität deiner Wahrheit, für die Realität deiner Person. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen bist, dein Leben freimütig hingegeben hast, hinabgestiegen bist in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden bist von den Toten. Und weil du lebst, können wir leben, Jesus Christus. Das Kreuz ist leer und das Grab ist es auch. Die Begegnung mit dir ist real, Herr, und wir bitten dich, Herr Jesus, begegne uns. Wie der lahme Mann aufstehen konnte und gehen konnte, so möchten wir aufstehen und gehen, Unvergebenheit loslassen, schlechte Gewohnheiten vor dich legen, Heilung von dir empfangen. Herr, du sollst wohnhaft sein in unserem Herzen. Du sollst der König und der Herr sein über unser Leben. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen.